Deutschlandfunk Marktplatz
mit Jule Reimer. Hallo und willkommen. Das Internet, das kann ein Segen sein. Da gibt es Mathe-Kurzvideos, die jugendliche Schulmuffel erreichen. Als Einkaufsparadies oder für den Gang zur Bankfiliale auch mitten in der Nacht oder um mal eben schnell zu klären, wie hoch der Kölner Dom tatsächlich ist. Diese digitale Welt hat auch Tücken. Wenn zum Beispiel über 400 Millionen Telefonnummern von Facebook-Nutzern im Netz auftauchen, YouTube in den USA rechtswidrig Daten von Kindern zu Werbezwecken sammelt oder sich im Netz offen Röntgenbilder samt dazugehörigen Personendaten wiederfinden, wie es Menschen in Bayern zum Beispiel erfahren mussten in diesen Tagen. Um die digitale und die analoge Welt sicherer zu machen, ist seit 16 Monaten die EU-Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO, verpflichtend für alle, die irgendwie personenbezogene Daten anderer Menschen verarbeiten. Das gilt für Sportvereine, für Kirchengemeinden, für Megaplayer wie Facebook, genauso wie für den Elektriker nebenan und natürlich auch für uns, den Deutschlandfunk. Wo schützt mich die EU-weit gültige Datenschutz-Grundverordnung DSGVO automatisch? Wo kann oder sollte ich als Bürger, als Bürgerin mich auch mal selber um Datenschutz kümmern, wenn ich mich in der digitalen Welt bewege? Was bedeutet dieses Regelwerk für die Surfer im Netz, für kleine Betreiber einer Webseite oder für Nutzer von Apps? Sie können Ihre Erfahrungen mitteilen, Ihre Fragen stellen an unsere Experten unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail unter marktplatz@deutschlandfunk.de. Wir sind verbunden mit Thomas Kranig. Er ist Präsident des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht, zugeschaltet aus Nürnberg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
In unserem Berliner Funkhaus sprechen wir mit Katharina Nokun. Sie ist freischaffende Publizistin und Bloggerin. Und Michael Neuber, der ist der Bereichsleiter Politik und Recht beim Bundesverband Digitale Wirtschaft, BVDW, und einen schönen guten Morgen nach Berlin.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Oliver Müller ist zugeschaltet aus Düsseldorf. Er vertritt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Ihnen auch willkommen.
Guten Morgen.
Und wir bitten um Verständnis, falls wir uns ins Wort fallen. Sie haben es bemerkt, wir sehen uns fast alle nicht. Von daher ist möglicherweise auch das mal der Fall, dass wir uns unterbrechen. Wie gesagt, Datenschutz im Netz, Ihre Erfahrungen, Ihre Fragen und mitmachen können Sie so.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Wir haben schon erste Hörerfragen oder Anmerkungen. Jürgen Helmerichs aus Rastede schreibt uns: Alles, was ich nicht kenne, wird gelöscht. Punkt, denn er findet, das Internet ist ein mehr oder weniger rechtsfreier Raum. Und es gibt keine Garantie für Schutz vor Missbrauch, außer durch uns selbst. Oliver Müller von der Verbraucherzentrale, was sind die meisten Verbraucheranfragen zum Thema Datenschutz und Internet bei Ihnen?
Ja, derzeit ist tatsächlich so, dass viele Verbraucher grundsätzlich erstmal verunsichert sind, was mit den Daten passiert. Ne? Also so die Datenskandale zeigen ja, dass es tatsächlich unberechenbar ist, wo unter Umständen Daten hinfließen. Und wir haben hauptsächlich damit zu tun, Verbraucher darauf hinzuweisen, wie sie sich sicher im Netz bewegen können, ihre Privatsphäre schützen können, Apps auf Handys sicher nutzen können, welche Einstellungen man da vornehmen sollte, welche Einstellungen man auf sozialen Netzwerken vornimmt und auch wie Verbraucher ihre betroffenen Rechte, also zum Beispiel die Rechte auf Auskunft, Löschung oder Sperrung wahrnehmen können.
Genau, darauf kommen wir noch, auf all diese Dinge. Michael Neuber vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Für die Unternehmen bedeutet aber auch diese Umstellung im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung eine ganz schöne Herausforderung. Wo sind da so die größten Schwierigkeiten?
Na, ich glaube, das hat nicht erst letztes Jahr angefangen. Die Unternehmen schauen sich ganz genau ihre Prozesse an, schauen, wo sie an welcher Stelle welche Datenkategorien verarbeiten. Die Pflicht zur Führung eines Verzeichnisses gibt es ja schon ein bisschen länger. Die Datenschutzgrundverordnung hat das ja nur noch einmal, das hatten wir auch schon mal im BDSG festgeschrieben. Die Herausforderung ist tatsächlich, sauber einmal die Prozesse sich anzuschauen und zu kategorisieren, um dann einen Überblick zu bekommen, an welcher Stelle werden welche Daten verarbeitet. Das ist eine große Herausforderung, denn Sie können sich vorstellen, große Unternehmen haben das vielleicht ein bisschen eher im Rahmen ihrer Compliance unter Kontrolle. Kleine Unternehmen, die eher operativ aufs Geschäft schauen und schauen, dass sie überhaupt etwas Business schaffen, für die ist das natürlich auch personell und ressourcenmäßig ein Aufwand, den man nicht so eben nebenbei erledigt. Und das ist eine große Herausforderung, ich denke nach wie vor.
Katharina Nuckun, Sie haben ein Buch geschrieben, Die Daten, die ich rief, angelehnt an Goethes Zauberlehrling, der Situation, die er geschaffen hat, mit seinem wasserschöpfenden Knecht nicht mehr Herr wird. Das ist ein Buch, was auch sehr kritisch mit dem Thema Datenschutz umgeht. Gleichzeitig zeichnen Sie ja auch so die Datenschutzgrundverordnung als Hoffnungsschimmer. Diese Skandale, die jetzt gerade in den letzten Wochen offen wurden, hat man das Gefühl, die nehmen zu oder ist es einfach nur sichtbarer?
Naja, es ist klar, je mehr digitale Dienste mit allen Lebensbereichen, auch der Medizin, eng verwoben sind, desto größer ist natürlich das Risiko, dass da auch mal was passiert. Und so etwas wie eine hundertprozentige Sicherheit, die gibt es in der IT ja nicht. Sicherheit ist immer eine temporäre Sache. Ja, irgendwann gibt es immer Sicherheitslücken, deshalb sollten wir auch alle immer unsere Updates einspielen. Und deshalb ist es umso wichtiger, sich zu fragen, naja, welchen Diensten vertraue ich meine Daten an? Was für Sicherheitsmaßnahmen kann ich selbst vielleicht ergreifen? Und für den Staat, was sind beispielsweise die Vorgaben, wie man mit solchen Datenlecks umgeht? Und da finde ich es großartig, dass durch die Datenschutzgrundverordnung auch rechtlich verankert ist, dass Unternehmen in dem Moment, wo sie merken, da ist eine Datenpanne passiert, ob jetzt wissentlich oder unwissentlich, also in dem Moment, wo ich es merke, muss ich es melden einer Aufsichtsbehörde. Und die kann beispielsweise sagen, wenn es sich um schwere Fälle handelt, beispielsweise Gesundheitsdaten, Passwörter oder so etwas, dann muss ich auch die Betroffenen informieren. Und ich finde, das ist wirklich eine großartige Sache, dass das jetzt auch nochmal ganz klar festgeschrieben wurde und auch bei Nichtbefolgung auch mit entsprechenden Strafen geahndet wird.
Thomas Kranich, das ist für Sie als Präsident des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht jetzt die Frage. Melden die Unternehmen die Pannen ganz schnell bei Ihnen?
Ja, wir haben also im letzten Jahr ungefähr 2700 Meldungen gehabt. Wir haben jetzt eine Hochrechnung, was in diesem Jahr wohl noch kommen wird. Das sind etwa 4000. Da sind viele Meldungen dabei, die jetzt datenschutzrechtlich nicht ganz so problematisch sind, wie sogenannter Fehlversand. Wenn ich als Versicherung zum Beispiel ein Schreiben an einen anderen Adressaten schicke, weil die Kuvertiermaschine nicht funktioniert hat. Aber es sind eben auch Meldungen dabei, so wie Sie es jetzt vorher angesprochen hatten, mit den Röntgenbildern oder Malware.
Das war ja Ihr Amt, die zuständig waren, ne? Oder sind.
Richtig. Und das funktioniert wirklich sehr gut und wir gehen auch gut damit um. Und unser Hauptziel ist richtig auch festzustellen, ist ein hohes Risiko für die Betroffenen und werden sie informiert, so wie Frau Nuckun das völlig richtig dargestellt hat.
Noch eine weitere Frage, auch kleine Vereine, Kirchengemeinden sind ja von der Pflicht, personenbezogene Daten, wenn sie verarbeiten, die Menschen, die ihre Angebote nutzen, zu informieren. Da gab es ja ganz große Sorgen, dass dann jetzt überhaupt kein Foto mehr vom Kirchenfest im Internet erscheinen darf. Ihr Landesamt hat da ja eine sehr schöne Infoseite, wie kleine Vereine mit solchen Situationen umgehen, gemacht. Haben sich die Befürchtungen bewahrheitet oder ist da, dass die jetzt alle abgemahnt werden oder hat sich das beruhigt?
Es hat sich Gott sei Dank beruhigt und viele Fehlinformationen sind vom Tisch. Trotzdem ist noch eine gewisse Verunsicherung da in diesem Bereich. Wir haben versucht, durch Informationen klarzustellen, dass kleine Vereine nicht nichts machen müssen, aber das, was sie machen müssen, sehr überschaubar ist. Man muss da unterscheiden und sagen, was ist der Verein und was betrifft die Mitglieder. Und dann ist das andere Thema, was, wenn Sie eine Webseite machen, ja, dann müssen Sie sich so wie alle anderen auch an die entsprechenden Vorschriften halten. Aber das Thema mit den Bildern, das scheint hoffentlich jetzt klar zu sein, dass es natürlich auch nach wie vor möglich ist, Bilder von Veranstaltungen, von Vereinsfesten zu machen, wenn ich eben entsprechend informiere und wenn ich sage, ich mache Bilder, die die Veranstaltung als solches dokumentieren, dann ist es auch kein Problem, dann brauche ich keine Einwilligung. Wenn ich einzelne Personen aufnehme und das dann veröffentlichen will, dann brauche ich von dieser Person die Einwilligung. Tatsache ist auch, dass wir, was die Bilder betreffen, praktisch null Beschwerden haben. Was im Ergebnis bedeutet, dass die jetzt von den Veranstaltern, von den Vereinen, die solche Bilder machen, ein gutes Gespür dafür haben, wie sie mit den Sachen umgehen müssen.
Webseiten. Bei Webseiten müssen wir jetzt informiert werden, wenn Daten gesammelt werden. Früher wurden die auch gesammelt, aber wir wussten es einfach nicht. Philipp Banse hat sich das mal angeschaut über Theorie und Praxis des Datenschutzes, wenn wir informiert werden, dass da Cookies geschaltet sind.
Die EU-Datenschutzgrundverordnung schreibt vor, dass Webseiten Nutzer und Nutzerinnen mindestens informieren müssen, wenn sie Daten von uns verarbeiten, sagt der Kölner Anwalt für IT-Recht Christian Solmicke.
Wie lange wird gespeichert? Was wird überhaupt gespeichert? Wer speichert und werden die Daten möglicherweise noch weitergegeben?
Deshalb ploppen seit der Einführung der neuen Datenschutzregeln beim Surfen ständig Banner mit diesen Hinweisen auf, dass persönliche Daten verarbeitet werden. Eine persönliche Information, die eigentlich immer gespeichert wird, ist die aktuelle IP-Adresse, also die Nummer, mit der mein Rechner gerade im Netz unterwegs ist. Information ist aber nur ein Zweck dieser Hinweisbanner.
Manchmal, wenn die Webseitenbetreiber ganz spezielle Dinge vorhaben und mich zum Beispiel tracken wollen, dann brauchen sie meine Einwilligung dafür.
Klicke ich hier auf OK, erlaube ich dem Betreiber der Webseite und den mit ihm verbundenen Werbenetzwerken, meinen Rechner durchs Netz zu verfolgen. Lehne ich ab oder klicke ich das Banner einfach weg, darf der Webseitenbetreiber nur das tun, was für das reine Funktionieren der Webseite notwendig ist. In der Praxis wird das aber nicht immer so umgesetzt. Ein Beispiel ist die Seite des Mobilfunkanbieters Congstar.de. Oben auf der Webseite informiert das Hinweisschild:
Auch wir nutzen Cookies und Analyse-Tools. Das ist nichts Schlimmes. Sie erleichtern die Seitennutzung und helfen uns, diese zu verbessern.
Daneben ein Knopf für Details und Konfiguration und ein Knopf mit Alles klar. Ein Nein-Knopf ist nicht zu sehen. Unter den Details ist einigermaßen übersichtlich aufgelistet und erklärt, welche Daten die Congstar-Webseite für welchen Zweck nutzen will. Unter anderem fürs Facebook-Tracking, für Google-Tracking oder für Remarketing, was bedeutet, dass Daten, die man auf dieser Webseite hinterlässt, genutzt werden, um beim Besuch einer anderen Webseite Werbung anzuzeigen. Allerdings ist bei allen Tracking-Optionen das Häkchen auf Zustimmung voreingestellt. Wer also im Banner mal eben fix Alles klar anklickt, ist in alle Tracking-Fallen getappt, stellt Anwalt Solmicke fest.
Hier ist alles schon vorausgewählt und alles ist auf Erfassen ausgerichtet und es gibt eben in der Übersicht, wo man auf Alles klar klicken kann, kein Nein. Also man kann entweder auf Alles klar klicken und dann wird man offenbar getrackt, aber das Nein fehlt.
Das Urteil des IT-Anwalts über Congstar.de ist eindeutig.
Das ist datenschutzrechtlich nicht korrekt und wenn sowas die Aufsichtsbehörden sehen, würden die sich auch drum kümmern, dann müsste angepasst werden.
Wesentlich besser macht das Künstlersozialkasse.de, das ist eine Versicherung für Künstler und Publizisten. Hier haben Besucher zwar auch keine Möglichkeit, das Banner einfach wegzuklicken oder auf Ablehnen zu klicken. Wer aber auf OK klickt, wird dennoch nicht getrackt. Denn die Zwecke Marketing und Präferenzen sind nicht vorausgewählt. Wer seine Daten dafür zur Verfügung stellen will, muss aktiv ein Häkchen setzen.
Wenn ich dann auf die Details klicke, sehe ich auch ganz genau, was wird hier getrackt, wie lange wird getrackt. Für mich ist das eigentlich ein schönes Beispiel, wie man es machen kann und für den Nutzer ja dann letztlich auch nutzerfreundlich. Er kann sich quasi wie aus einem Menü aussuchen, was er hier an Tracking haben will und was nicht.
Wichtig, habe ich für eine Webseite einmal diese Entscheidung getroffen, muss die Webseite sich das merken. Wenn ich in 2 oder 3 Wochen wieder vorbeikomme, muss meine Auswahl von damals noch gelten und angewendet werden. Dafür müssen Webseiten einen Cookie setzen. Das ist eine kleine Datei, mit deren Hilfe man mich wiedererkennen kann. Das ist für diese Zwecke aber erlaubt.
Philipp Banse hat gesurft und ich sage nochmal die Nummer des Hörertelefons, des Hörerinnentelefons 00800 464 heute ist der Wurm drin, 00800 44 64 44 64 oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter marktplatz@deutschlandfunk.de. Ja, eigentlich müsste die Einstellung bleiben auf der Webseite. Waltraud Faust sagt uns, schreibt uns, bei fast jeder Google-Suche werde ich aufgefordert, den Datenschutzbestimmungen zuzustimmen. Warum wechseln die Bestimmungen ständig? Herr Kranich oder Herr Müller, ist das so? Wie kann das sein?
Das kann zum Beispiel auch dadurch sein, wenn ich selber meinen Rechner so eingestellt habe, dass alle Cookies gelöscht werden und dann wieder neu hinkommen, dann heißt das natürlich auch, dass jetzt hier, wie es auch bei der Künstler oder Kongstar angesprochen war, dass eben der nicht mehr weiß, dass ich schon da war und dann werde ich wieder neu gefragt. Das heißt, das ist so eine Abwägung, die ich mache, lasse ich die Cookies zu, dann werden auch meine Einstellungen oder müssen sie gespeichert werden, lösche ich alle Cookies, dann muss ich jedes Mal wieder neu meine entsprechenden Einstellungen auf der Webseite aktualisieren.
Die dargestellten Tracking-Verfahren verarbeiten personenbezogene Daten nur in pseudonymer Form. Ist das eine Formulierung, auf die ich mich verlassen kann? Vielleicht Herr Neuber erst, Herr Müller?
Also wenn das da steht, dann muss man sich darauf verlassen können, denn das ist ja die Eigenaussage des oder derjenigen, die das da posten oder schreiben in ihrer Datenschutzerklärung. Und dann muss man davon ausgehen, dass es so ist, sonst stünde es nicht da.
Da gibt es ja trotzdem noch darüber hinaus das Problem, ne, dass pseudonymisiert ja nicht unbedingt anonymisiert heißt. Also wenn durch andere Daten, die vielleicht auch bei dem Anbieter verfügbar sind, diese Pseudonymisierung wieder rückgängig gemacht werden kann, indem im Kontext zum Beispiel auf gewisse Tatsachen Rückschlüsse gezogen werden können, dann ist auch die beste Pseudonymisierung hier nicht viel wert, ne?
Also hier hätte ich vielleicht noch mal eine Ergänzung. Selbst wenn man Daten anonymisiert, ist halt die Frage, was versteht man unter Anonymisierung und kann man das vielleicht nicht doch auch rückgängig herausfinden, welche Datensatz zu welcher Person gehört. Da gibt es ein ganz bekanntes Beispiel. Vor ziemlich vielen Jahren schon hat ein Suchmaschinenbetreiber so einen Datensatz ins Netz gestellt von Nutzerinnen und Nutzern und gesagt, so, naja, das ist jetzt anonymisiert für die Wissenschaft. Und ein Team von Journalisten konnte dann rausfinden, welche Suchanfragen zu welcher Person gehört haben, einfach weil sie ihren Familiennamen und auch, sag ich mal, ihre lokalen Gegebenheiten aus der Stadt öfter mal bei der Suchmaschine eingegeben hat. Und es war eindeutig feststellbar, welche Suchanfrage zu welcher älteren Dame gehört. Und auch da sollte man, finde ich, sich nicht allzu sehr darauf verlassen, dass Anonymisierung auch immer also bedeutet, dass man es nicht auf mich zurückführen kann. Da würde ich mir persönlich auch deutlich mehr Informationen von den Unternehmen wünschen, wie sie sich das denn genau vorstellen und wie sie das umsetzen.
Da hake ich vielleicht einmal ganz kurz ein. Es ist natürlich auch eine Frage des Aufwandes und der Möglichkeiten, diese Anonymisierungen rückgängig zu machen oder auch wieder zu de-anonymisieren. Das ist ein ganz entscheidendes praktisches Kriterium, das man in jedem Fall dabei auch beachten muss. Mhm. Für den Normalsterblichen ist ein anonymes Datum anonym. Und auch für ein normales Unternehmen, das nicht jetzt wissenschaftliche Arbeit betreibt, um die Anonymisierung zu vollziehen.
Ein wichtiges Analysetool, ganz kurz, ist ja auch Google Analytics. Da wiederum bietet mir eine Webseite an, ich soll, um Google Analytics wiederum sozusagen auszuschalten, was extra runterladen, ein Browser-Add-on. Macht das Sinn? Weil ich habe das Gefühl, da lade ich mir ja noch mehr runter. Keiner sagt was?
Ja, aus Verbrauchersicht. Also da würde ich sagen, da gilt eigentlich das Gleiche, was eben auch schon angesprochen wurde. Man muss ja, entweder man vertraut auf den Anbieter und vertraut darauf, dass die Aussagen, die der Anbieter da trifft, zustimmen, oder man ist grundsätzlich kritisch und geht davon aus, dass die Daten vielleicht sowieso übertragen werden. Aber im Grunde genommen sollte man schon die Möglichkeiten, die einem geboten werden, wahrnehmen.
Das heißt, immer schön durchlesen.
Darf ich vielleicht noch grundsätzlich zu dem Tracking etwas sagen? Es gibt Tracking, wenn ich mal sagen, als Reichweitenanalyse. Das heißt, wie viele Leute schauen meine Seite an? Das kann ich machen. Aufgrund gesetzlicher Grundlage, Interessensabwägung, darüber muss ich informieren. Und alles andere Tracking, was in Richtung geht, Nutzerverfolgung, dass ich wissen will, welche Nutzer habe ich, welche Interessen hat er, welche Seiten hat er, um ihm dann zielgerichtete Werbung zuführen zu können, das ist nach Ansicht der Datenschutzaufsichtsbehörden, die der Wirtschaft bekannt ist, weil wir es in einer sehr hart diskutierten Orientierungshilfe für Anbieter von Telemedien auch veröffentlicht haben, dafür brauche ich eine Einwilligung. Und deswegen ist es eben nicht richtig, wenn ich auf einer Seite ein Opt-out, also eins, dass ich widersprechen muss, installiere, sondern ich muss sagen, ja, ich will das haben, ausdrücklich ja sagen, und ansonsten darf es nicht sein.
Der Marktplatz mit Jule Reimer zum Thema Datenschutz im Netz heute und Ihre Fragen beantworten. Die beiden Juristen, Michael Neuber vom Bundesverband Digitale Wirtschaft, BVDW, Oliver Müller von der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen, Katharina Nokun, sie ist freischaffende Publizistin und Bloggerin, und der Präsident des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht, Thomas Granig. Wir haben weitere Fragen. Eine junge Frau schreibt, sie habe ohne vertragliche Regelung einen Fotograf beauftragt, ihre Hochzeit zu fotografieren. Und dann habe dieser aber ohne ihre Zustimmung Bilder von ihr und noch schlimmer von ihrer Tochter auf seine Webseite gestellt. Sie hat sich dann beschwert mit Bezug auf die Datenschutzgrundverordnung. Aber der Fotograf sagte, als Künstler habe er die Rechte am Bild, nicht sie. Stimmt das? Herr Kranich vielleicht.
Da muss man zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist das Urheberrecht. Das ist das, was der Künstler hat und was der Fotograf hat. Und das andere ist eben das Datenschutzrecht, das Recht am Bild. Das heißt, wen darf ich veröffentlichen? Und das ist etwas, wo wir sagen, da braucht er die Einwilligung von den Personen, die er auf seiner Webseite zu Werbezwecken veröffentlicht. Datenschutzrechtlich ist das, was er gemacht hat, nach meiner Einschätzung nicht in Ordnung. Das Urheberrecht gehört jemandem im Bild.
Herr Müller, noch eine Ergänzung? Oder?
Nee, dem würde ich so zustimmen. Also die Frage, ob hier das Persönlichkeitsrecht irgendwie beeinträchtigt wird, ist eine ganz andere Frage, ob das Urheberrecht hier wahrgenommen wird. Und da würde ich mich anschließen.
Was ist überhaupt die Definition von personenbezogenen Daten? Offenbar ist ja nicht alles personenbezogen. Vielleicht Herr Neuber erstmal.
Also das personenbezogene Datum oder das personenbeziehbare Datum ist legal definiert. Das ist in der Datenschutzgrundverordnung im Artikel 2 definiert. Ich müsste mal eben reinschauen. Das sind allerdings für den alltäglichen Gebrauch, das sind alle Angaben, die man sich darunter eben auch vorstellt. Also Name, Adresse, bestimmte Eigenschaften einer Person oder...
Gibt es auch Dinge, die umstritten sein könnten? Vielleicht Herr Kranich?
Ja, es gab, sagen wir so, die Definition steht im Artikel 4 Nummer 1 und ist sehr, sehr weitgehend, sind alle Informationen, die sich auf identifizierte oder identifizierbare natürliche Personen beziehen. Und als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt mittels Zuordnung, Kennung, Namen, Kennnummer, Standortdaten und so weiter identifiziert werden kann. Das war mal eine Zeit lang umstritten, zum Beispiel auch, wenn wir wieder auf die Webseiten schauen, was die IP-Adresse betrifft, genau. mit der man eben sich, ja, das ist notwendig, die Adresse, wie die Adresse auf dem Postbrief, damit ich auch mit einer anderen Seite Kontakt aufnehmen kann. Und da war umstritten, ist es ein personenbezogenes Datum, ja oder nein? Und da hat der Europäische Gerichtshof eben entschieden, dass es ein personenbeziehbares Datum ist und damit unter die Datenschutzgrundverordnung auch fällt, weil man eben durch den Provider feststellen kann, wer zu welchem Zeitpunkt diese IP-Adresse genutzt hat. Und deswegen gibt es immer noch Punkte, wo man sagen kann, ja, kann ich da noch, ist es noch beziehbar, kann ich das noch herstellen oder nicht? Aber die Definition ist so, so weit jetzt in der Datenschutzgrundverordnung und auch durch die Rechtsprechung, dass eigentlich, kann man sagen, alles, was irgendwie mit einer Person in Bezug gebracht werden kann, personenbeziehbar ist und damit die Datenschutzgrundverordnung zur Anwendung kommt. Es ist enorm weit.
Ich begrüße am Telefon Gottwald Thiersch mit einer Frage.
Ja, guten Tag. Unser Sohn benutzt einen Blutzuckerdauersensor. Und dieses Gerät überträgt notwendigerweise, wenn man es benutzt, die Daten auf die Server der Firma in den USA. Und wenn man dem widerspricht, was man kann, dann ist das Gerät nicht nutzbar. Und ich habe angefragt und es hieß, ja, das sei halt so, die Muttergesellschaft möchte das so. Und dann wandte ich mich an den zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten von Rheinland-Pfalz in Mainz. Und dort hieß es, ja, Sie können eine Beschwerde einreichen. Klar, das klingt aufs Erste auch so, dass das so nicht zulässig sein könnte. Aber bis das bearbeitet ist, ist bestimmt schon das Nachfolgegerät auf dem Markt, das dieses Problem nicht mehr hat. Das ist jetzt tatsächlich der Fall. Das Nachfolgegerät ist da, das dieses Problem nicht mehr hat. Aber 1,5 Jahre lang mussten wir notgedrungen damit leben, dass der kontinuierliche Blutzuckerverlauf, der ja nun tatsächlich ein sehr persönliches Datum ist, einfach übertragen wird, ohne dass man sich dagegen wehren kann.
Vielen Dank. Frau Nockun, ist das ein typischer Fall, was oft vorkommt? Aber wir haben ja auch gesehen, da hat sich Besserung eingestellt.
Ja, tatsächlich kenne ich jemanden, der wahrscheinlich dasselbe Gerät benutzt. Und da gab es eben unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder man hat eine App und kann per Bluetooth oder per Patch, also man kann es kontaktlos auslesen. Und da gab es eben auch die Funktion, dass man proaktiv gewarnt wird, wenn der Blutzuckerspiegel in einen kritischen Bereich kommt. Und die Alternative war, dass man es eben nicht mit dem Handy macht. Der Nachteil ist, dass man dann ein extra Gerät mit sich rumschleppen musste. Und der Freund von mir, der dieses Gerät benutzt hat, hat dann eben gesagt, so gut, dann nutze ich es eben nicht mit dem Smartphone, obwohl das deutlich bequemer ist, und hat sich auch ebenfalls an den Hersteller gewandt und gesagt, dass ihm das nicht passt. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass Menschen, wenn sie eben merken, dass gerade in diesem sensiblen Bereich so etwas passiert, sich dann wirklich auch an die Behörden melden und an die Hersteller melden und sagen, wir wollen das so nicht. Es gibt keine technische Notwendigkeit, warum ich den Blutzuckerspiegel auf einen Server in die USA leiten muss. Und es kann eben immer sein, dass es da eine Sicherheitslücke gibt. Das kann man nicht zu 100% ausschließen. Und aus meiner Sicht ist es eben auch im strategischen Interesse eines Unternehmens zu sagen, vielleicht wollen wir diese Daten gar nicht, denn Daten, die wir nicht haben, die können wir auch nicht verlieren. Und ich kann jedem Verbraucher nur dazu ermutigen, bei Missständen, bei offensichtlichen Missständen auch eine Beschwerde bei der Behörde, die in ihrem Fall dafür zuständig ist, beispielsweise die Landesbehörde, wo sie leben, einzureichen. Das ist ganz einfach. Es gibt da ein Online-Formular, da schildern sie, was passiert ist, hängen noch ein paar Screenshots dran, das ist kostenlos, und dann werden sie über den weiteren Verlauf informiert. Das habe ich mal gemacht, als ich eine Videokamera in einer Umkleidekabine in der Sauna entdeckt habe, hier in Berlin im Wabali Spa, und da hat die Aufsichtsbehörde sehr schnell gehandelt und dafür gesorgt, dass es so nicht mehr geht.
Es geht im Netz natürlich auch immer darum, sich irgendwie zu identifizieren. Wenn ich ein Konto habe, ein E-Mail-Konto habe, kann sein, dass ich das Passwort verliere. Da ist das möglicherweise für die Unternehmen dann auch ein Konflikt, die also den Dienst anbieten, Herr Neuber. Wie helfen Sie Leuten weiter und wo sammeln Sie vielleicht zu viel Daten? Also Stichwort zum Beispiel Telefonnummer angeben.
Es gilt ja das Gebot der Datensparsamkeit, und auch das ist etwas, auf das man die Unternehmen auch gerne einmal hinweisen kann. Wenn sie Kontaktfelder haben und dort ausfüllen sollen für den Dienst, der sie dort interessiert, sie müssen nicht alles Mögliche ausfüllen. Sie sehen ganz oft, machen das viele Unternehmen richtig, sie sehen Sternchen dran, da steht dann dran erforderlich. Das ist dann eben erforderlich, um Kontakt aufzunehmen meinetwegen. Wenn sie was liefern lassen, ist es natürlich erforderlich, dass sie da auf eine Adresse angeben oder sonstiges. Aber im Grundsatz ist es eben so, je weniger Daten erhoben werden, desto besser. Das ist in der Tat richtig, das schließe ich mich an. Aber das machen viele Unternehmen, die wissen schon, dass sie jetzt nicht über Gebühr irgendwelche Daten jedenfalls in diesen Klardatenumgebungen abgreifen. Die brauchen sie auch einfach nicht für die Erfüllung teilweise.
Immobilienportale werben zum Beispiel damit, dass man schneller an eine Wohnung kommen kann, wenn man dann den Einkommensnachweis schon bei ihnen hochlädt, wenn man den Vermieter kontaktiert. Empfehlenswert?
Sie müssen immer schauen, was ziehen Sie für einen Nutzen daraus und was ist das Angebot. Und im Zweifel hat man dann auch einen Vertrag, den man dann schließt, wenn man einen besonderen Service in Anspruch nimmt, der eben dann bestimmte Bedingungen hat. Möchte man diesen Service nutzen und ist das die Bedingung für die Nutzung des Services, dann setzen Sie sich damit einmal kurz auseinander und dann überlegen Sie, ob Sie das machen. Insoweit, das ist die Freiheit des Unternehmens auch zu sagen, das gehört zu meinem vertraglichen Angebot. Im Übrigen noch kurz zurück zu dem Blutzuckergerät. Auch das, ja, ich kann den Einzelfall jetzt nicht einschätzen, kann eben eine vertragliche Bedingung sein, weil der Anbieter meinetwegen aus den USA kommt und eben dort stationiert ist und dann, wenn er dem Privacy Shield unterfällt und dort zertifiziert ist, die Daten eben dann dort hingehen. Das ist eben, kann eben auch eine Frage der Vertragsbefüllung sein.
Wobei man da sagen muss, das ist ja zu Recht, wie ich finde, große Kritik an der Effektivität des sogenannten Privacy Shields gibt. Und da ist eben die Frage, wird das überhaupt kontrolliert?
Das müssen Sie erklären, das Privacy Shield, ganz kurz.
Also das ist quasi ein Agreement, ein Abkommen, das garantieren soll, das Unternehmen, also wenn sie Daten verarbeiten, beispielsweise in den USA, dass sie sich eben auch an gewisse Standards halten. Das Problem ist, dass die Mechanismen oder die Institutionen in den USA anders sind als in Europa. Also da ist es nicht so, dass eine Aufsichtsbehörde proaktiv nachprüft, ob Unternehmen das denn wirklich machen. Das sind andere Strafen, falls man sich nicht dran hält. Also es gibt große Kritik in der ganzen Datenschutzszene an diesem Abkommen, an der Effektivität dieses Abkommens. Und ich finde, bei so einem Fall wie diesem Blutzuckermessgerät, da muss man überhaupt nicht drüber diskutieren, gerade bei Minderjährigen. Ja, es gibt überhaupt gar keine technische Notwendigkeit, diese Daten an Server, sei es in Deutschland oder den USA, zu übertragen. Das gehört einfach nur aufs Gerät des Nutzers.
Herr Müller, es gibt die Möglichkeit, mittlerweile bei großen Praxen Arzttermine über Portale zu machen, und die bieten auch direkt an, die Befunde da hochzuladen. Würden Sie das tun?
Ja, als Verbraucherschützer? Das ist eigentlich eine ähnliche Frage. Da muss man sich für sich selber klar werden, ob man hier diesen Komfort wirklich nutzen will und hier solche vertraulichen Daten auf einen Server hochladen lassen möchte. Also dazu kommt ja noch, dass hier ja ganz viele verschiedene Patientendaten möglicherweise erfasst werden mit sehr, sehr sensiblen Sachverhalten. Und im Grunde kann man ja sagen, sobald eine Datei irgendwo auf dem Server ist, sobald es digital ist, ist die Datei in der Welt. Ne? Also das Risiko, dass hier irgendwann mal ein Sicherheitsleck auftritt oder die Daten missbraucht werden, das ist halt immanent. Also da sollte man sich gut überlegen, ob man wirklich für jede Kleinigkeit, die vielleicht jetzt nicht so wichtig ist oder wo es nicht zwingend notwendig ist, solche Daten tatsächlich in die digitale Welt gibt.
Herr Krämer schreibt uns, dass Unternehmen die Nutzerdaten zu Werbezwecken nutzen. Das sei die eine Sache. Doch wie sieht es mit einer potenziell politischen Nutzung, wie im Fall von Cambridge Analytica, mit Facebook-Daten aus, mit deren Hilfe Wahlen in verschiedenen Ländern mitentschieden wurden? Dieses Gefahrenpotenzial erscheint eben viel schwerwiegender als Werbeanzeigen. Wir sind hier jetzt nicht die Sendung Kontrovers am Montag, deshalb können wir das nicht weiter diskutieren, aber wir geben das gerne nochmal weiter. Das wird uns sicherlich auch weiter beschäftigen. Die Datenschutzgrundverordnung, die gibt auch Auskunftsrechte gegenüber den Unternehmen, die eventuell meine Daten gespeichert haben. Die erste Frage ist, woher weiß ich überhaupt, ob Unternehmen Daten über mich gespeichert haben?
Das weiß ich dadurch oder kann ich wissen, indem ich einfach eine Auskunft stelle, einen Auskunftsanspruch. Die Artikel 15 der Grundverordnung sagt, dass jeder das machen kann, dass jeder das bei jedem auch machen kann und dass jeder Verantwortliche, Unternehmen, Vereine, Verbände verpflichtet sind, Auskunft zu geben. In zwei Stufen. Erstmal habe ich überhaupt Daten gespeichert und wenn ich gespeichert habe, dann muss ich eben darüber Auskunft geben, was ich gespeichert habe. Das ist ein sehr weitgehendes Recht, ist das, was bei uns mittlerweile beim Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht mit die meisten Beschwerden, Probleme in dem Zusammenhang bereitet, weil viele Unternehmen das nicht wahrnehmen, dass sie die Verpflichtung haben und auch nicht so gut sind, dass sie schon relativ schnell das zusammentragen können, was sie machen müssen. Gesetz sagt, innerhalb eines Monats muss die Auskunft erfolgt sein. Da arbeiten viele noch dran und scheitern leider auch.
Also da kann ich auch mal aus der Praxis so ein Beispiel erzählen. Also ich habe mal meine Daten bei Amazon angefragt. Ich bin zu dem Zeitpunkt mehrere Jahre dort Kunde gewesen und habe dann 4 Monate gebraucht, bis ich dann irgendwann eine verwertbare Auskunft vom Unternehmen bekommen habe, wo wirklich das drin stand, was ich haben wollte. Ich wollte nämlich wissen, Amazon speichert ja eigentlich jeden Klick von mir. Und das ist relativ eindeutig, dass das Unternehmen das macht, zumindest für die letzten Monate. Und erst nach 4 Monaten habe ich dann wirklich eine Liste bekommen mit den letzten 15.365 Klicks, die ich in den vergangenen 14 Monaten gemacht habe. Und man muss sich mal vorstellen, kaum jemand hat die Geduld, 4 Monate nachzufragen. Das ist auch rechtlich so nicht zulässig, das falsch zu beantworten. Also ich habe das noch damals unter dem alten Datenschutzrecht gemacht. Die Vorgaben haben sich aber jetzt gar nicht so großartig verändert. Es ist sogar noch einfacher geworden. Man kann mittlerweile einfach per E-Mail anfragen. Das kann ich jedem auch nur empfehlen, der unsicher ist, haben die etwas über mich gespeichert? Wie sieht es eigentlich aus? Ich muss allerdings auch dazu sagen, in der Praxis muss man meistens mehrfach nachfragen, bis man das bekommt, was man eigentlich haben will.
Vielleicht da noch einen Zusatz, wie weit das Auskunftsrecht geht. Es gibt ja auch mal die Frage, wozu berechtigt es ein? Was kann man da erhalten? Was kann man da fragen? Kriegt man dann Kopien oder gibt man dann einen ganzen Ausdruck, 20 Seiten Ausdruck? Es gibt gerichtliche Entscheidungen, die sagen, dass das Auskunftsrecht jetzt keine erleichterte Buchhaltung ermöglichen soll. Also es ist schon so, dass das Auskunftsrecht jedem zusteht. Und man kann sich auch vorstellen, dass in kleineren und mittleren Unternehmen es tatsächlich, wie schon vorhin angeklungen, bei der Frage der Identifizierung der Prozesse und Verzeichnisse oder Datenkategorien, die man verarbeitet, auch ein Riesenressourcen- und Budgetproblem ist für kleinere und mittlere Unternehmen, sich mannigfaltigen Auskunftsersuchen zu stellen. Das soll nicht heißen, dass sie nicht trotzdem der gesetzlichen Verpflichtung unterstehen, aber ich will nur da einmal für sensibilisieren.
Ja, ist ein irrer Aufwand.
Ist ein irrer Aufwand. Und eine zweite Sache vielleicht, auch ganz wichtig, weil wir ja gerade über das Internet reden, in vielen Fällen sind im Netz einzelne Personen, natürliche Personen, nicht identifizierbar. Das heißt, wir haben ja vorhin schon ein bisschen über Pseudonymisierung und Anonymisierung gesprochen, in Umgebungen, in denen die personenbezogene Datenverarbeitung so erfolgt, dass sie eine einzelne Person nicht erkennen lassen, kann ein Unternehmen natürlich auch eine Auskunft mit Verweis auf den sogenannten Artikel 11 der Datenschutzgrundverordnung verweigern. Sie müssen keine Auskunft geben, wenn sie sie gar nicht können oder wenn es dafür erforderlich wäre, dass sie eigentlich noch mehr Daten über den Anfragenden erheben müssten, um erstmal zu wissen, wer er ist, damit sie dann wissen, was sie beauskunften sollen. Da gibt es dann entsprechend diesen Artikel, der dann sagt, da müssen Sie dann als Unternehmen nicht, wenn Sie das nicht identifizieren können, müssen Sie auch keine Auskunft geben.
Da muss ich aber nochmal nachhaken. Es gibt Unternehmen, die wollen eine Kopie des Personalausweises. Das ist möglicherweise sehr umfangreich. Okay, da kann ich schwärzen. Es gibt auch Fälle, wo man nochmal ein Konto anlegen soll. Also was muss ich tun, um mich zu identifizieren und was sollte ich vielleicht nicht tun?
Das kommt darauf an, dass wenn ich sage, auf die Sensibilität der Daten, wenn ich sage, ich will von einem Arzt oder einem Krankenhaus eine Auskunft haben, dann ist das Krankenhaus oder der Arzt verpflichtet, sich sehr genau darüber zu versichern, dass der Mensch tatsächlich der ist, der er vorgibt zu sein. Und dann kann es auch sein, dass man dann eben auch auf eine Kopie eines, wie Sie richtig gesagt haben, geschwärzten Personalausweises besteht. Wenn es nur eine Auskunft geht, sagen wir mal, um welche Werbedaten, dass ich sage, ich habe bei einem Online-Shop mal was gemacht und habe auf einer bestimmten E-Mail-Adresse immer kommuniziert, dann kann auch in diesem Fall eine Auskunft mit geringeren Ansprüchen von der Identifizierung her über diese E-Mail-Adresse dann auch beauskunftet werden. Das heißt, es lässt sich nicht so ganz allgemein sagen, was für Ansprüche man an die Identifizierung des Auskunftstellenden stellen muss. Das hängt von der Sensibilität der Daten ab und auch, ob ich in bestimmten Kommunikationswegen immer kommuniziert habe, dass ich dann das Vertrauen haben kann, dass der es ist, obwohl mir auch bewusst ist, E-Mail-Adressen zum Beispiel lassen sich sehr leicht fälschen.
Ein Kollege hat neulich festgestellt, er konnte sich bei einem Carsharing-Anbieter bisher sozusagen identifizieren, indem er in eine kooperierende Autovermietung gegangen ist und da hat er seinen Führerschein vorgezeigt. Jetzt geht das nur noch per Video-Ident-Verfahren, das heißt, man schickt seinen Führerschein als Foto und außerdem eben noch identifiziert man sich selber als Person. Ist das gut, klug? Ist das eher nicht so gut? Grundsätzlich auch biometrische Daten, die immer mehr eingesetzt werden.
Es ist in jedem Fall convenient. Es ist bequem und es ist eine Methode, die Unternehmen akzeptieren, um den Nachweis oder die Authentifizierung nachzuvollziehen und zu wissen, wer sich dort anmeldet. Es ist natürlich klar, dass das dann, wenn das über das Netz läuft, das dann digitalisiert wird und die Daten gespeichert werden. Müssen wir auch immer sehen, da werden ja dann nicht, jedenfalls in den meisten Fällen, die ich kenne, keine Bilddaten gespeichert und ihr Bild wird da irgendwo rumliegen, sondern diese ganzen Informationen werden direkt nach Erhalt verschlüsselt. Das ist zum Beispiel ähnlich, kennen Sie das vom iPhone mit Ihrem Fingerabdrucksensor. Genau. Da wird nicht der Fingerabdruck gespeichert, sondern der Fingerabdruck, wenn er einmal eingelesen ist, wird direkt in einen Hashwert umgewandelt, der nicht mehr als Bild irgendwo rumgeistert. Das ist vielleicht die Vorstellung mancher, das ist nicht so und genauso werden auch solche Informationen natürlich nicht komplett klar gespeichert.
Herr Müller von der Verbraucherzentrale?
Ja, dem würde ich grundsätzlich zustimmen, aber die Gefahr, wenn man biometrische Daten zur Identifizierung nimmt, ist natürlich trotzdem immer da, dass ein Fingerabdruck zum Beispiel, auch wenn es jetzt nur ein Hashwert ist, aber wenn der einmal in der Welt ist, lässt sich der nicht mehr so einfach ändern wie zum Beispiel, eine E-Mail-Adresse oder ein Passwort. Das heißt, wenn die Daten einmal gespeichert sind und irgendwo in einem Archiv vorhanden sind, dann ist das Missbrauchsrisiko natürlich trotzdem größer.
Daten löschen, kann man darauf vertrauen, dass das funktioniert? Ich glaube, Facebook hat angekündigt, es soll einen Button geben, Clear History. Gibt es den schon, Herr Kranig?
Ist mir nicht bekannt.
Nein, den gibt es nicht. Also da kann ich ergänzen, da hatte ich nämlich noch eine Korrespondenz mit Facebook, die sich auch so über einige Monate hinwegzieht, wo ich immer wieder darauf vertröstet wurde, dass es diesen Button bald geben wird. Momentan kann man einzelne Beiträge löschen. Allerdings gab es vor einigen Jahren bei Facebook auch den Fall, dass der Datenschutzaktivist Max Schrems seine Daten angefordert hat von Facebook. Und da hat er eben auch Dokumente zurückbekommen von Nachrichten, die er ins Fenster eingetippt und nie abgeschickt hat und gelöschte Daten. Also es war wirklich eindeutig nicht rechtskonform, kann man schon sagen. Und die Frage ist aber, ob sich Unternehmen das heutzutage noch trauen würden, weil wirklich jetzt mit der DSGVO sehr hohe Strafen im Raum stehen, wenn man so etwas nachweisen könnte. Und in gewisser Weise muss man darauf vertrauen. Also eine Datenschutzaufsichtsbehörde kann jetzt nicht in jeden Serverraum gehen und prüfen, ob da nicht irgendwo eine Kopie rumliegt. Das ist einfach technisch nicht möglich. Allerdings kann man, denke ich, schon darauf vertrauen, dass zumindest das Risiko, Daten nicht zu löschen, wenn ich sie explizit lösche bei einem Anbieter, dass das deutlich gestiegen ist jetzt durch die DSGVO und dass sich kaum ein großes Unternehmen das riskieren wird. Man kann ja nie ausschließen, dass beispielsweise ein Mitarbeiter an die Presse geht und so etwas veröffentlicht und dann kann es ja wirklich teuer werden. Mehrere Milliarden Euro Strafe würde ich dafür durchaus denkbar halten, wenn wirklich Daten explizit nicht gelöscht werden, bei denen der Nutzer sagt, die sollen weg.
Wenn es sich um ein ganz großes Unternehmen handelt.
Ja, also im Fall von Facebook oder Google. Ja. Ne? Also wenn ich beispielsweise meinen Account lösche und der ist nach 3 Jahren immer noch da. Das wäre ein Riesenskandal.
Das nehme ich auch gerne nochmal auf. Es ist ja oft so ein bisschen die Vorstellung, das, was dort erhoben oder verarbeitet wurde, ist in der einen oder anderen Art und Weise fragwürdig oder rechtswidrig oder sonstiges. Es ist ganz oft eine Frage der Datensicherheit am Schluss der Verarbeitung, wenn es dann aufbewahrt wird. Es ist gar nicht so sehr die Frage, ob man rechtmäßig Daten verarbeitet, denn es gibt viele Rechtsgrundlagen in der DSGVO, die Unternehmen nutzen können. Es gibt ein berechtigtes Interesse, das sie geltend machen können. Es gibt die Einwilligung, es gibt aber auch die vertragliche Grundlage, Daten zu verarbeiten. Und auf diesen Grundlagen laufen die meisten Datenverarbeitungen und ich werbe nur dafür, natürlich gibt es dort solche Fälle, die wir alle kennen, dass dann Daten geleakt werden. Das ist aber alles ein Problem der Datensicherheit im Nachgang des Öfteren. Es ist immer schwer und ich finde es auch immer etwas problematisch, einen Generalverdacht auszusprechen, dass mit Daten Schindluder getrieben wird. Diesen Verdacht hört man im Datenschutzrecht des Öfteren und glauben Sie mir, mit den Mitgliedern, mit denen wir uns unterhalten im Verband, das Thema wird nichts ernster als anderes genommen. Insofern die Debatte einmal darauf lenken, dass es in der Tat richtig und wichtig ist, technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, Daten dann auch sicher aufzubewahren und sie zu schützen und gerade vor solchen Lecks.
Ja.
Das ist in der Tat.
Und in der Tat, dafür gibt es ja dann auch die Landesdatenschutzbehörden, wo man sich melden kann, wenn man das Gefühl hat, dass das nicht so läuft, wie es eigentlich sein sollte. Der Marktplatz heute zum Thema Datenschutz und den beiden Juristen Michael Neuber vom Bundesverband Digitale Wirtschaft, BVDW, und Oliver Müller von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Thomas Granik ist Präsident des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht und Katharina Nockun, freischaffende Publizistin mit Schwerpunkt auf Internet-IT-Themen. Ja, der eigene Browser, das System, mit dem ich mich durchs Netz bewegen kann, der kann auch für mehr Datenschutz genutzt werden. Und wie das funktionieren kann, sagt Philipp Banse.
Cookies, zu Deutsch Kekse, das sind kleine Dateien, die auf meinem Computer oder Smartphone gespeichert werden können, wenn ich eine Webseite aufrufe. Durch Cookies kann eine Webseite mich wiedererkennen. Das ist praktisch, wenn ich mich zum Beispiel nicht dauernd neu einloggen muss. Mit Cookies können mich aber Werbefirmen auch wiedererkennen, wenn ich von Webseite zu Webseite surfe. Wer dieser Beobachtung, wer diesem Tracking entgegenwirken will, sollte über das Menü seines Browsers mal in dessen Einstellung schauen. Denn gerade die Grundeinstellungen des Marktführers Googles Browser Chrome helfen eher Werbenetzwerken. Manche Webseiten beobachten ihre Besucher nicht, wenn der Browser sie darum bittet. Bei Chrome muss man diesen Schalter Do Not Track erst aktivieren unter Datenschutz und Sicherheit und muss dort dann erst auch noch eine Warnung wegklicken. Wirksamer ist es, Cookies von Drittanbietern wie Werbenetzwerken gar nicht erst auf den Computer zu lassen. Auch diese Blockade muss man bei Chrome erst aktivieren, gut versteckt unter Datenschutz und Sicherheit, dann Webseiteneinstellungen und dann Cookies. Dort kann man Chrome auch sagen, dass er jedes Mal die Cookies löschen soll, wenn der Browser geschlossen wird. An dieser Stelle lassen sich auch alle Cookies löschen, die schon auf dem Rechner liegen und Werbenetzwerken helfen, den Rechner durchs Netz zu verfolgen. Mehr Privatsphäre sichert die Nummer 2 im Browsermarkt, der Firefox, entwickelt von der gemeinnützigen Mozilla Stiftung. Cookies von Drittanbietern, die Aktivitäten der Nutzer und Nutzerinnen überwachen, werden hier schon in der Standardeinstellung nicht gespeichert. In den Einstellungen lässt sich die Privatsphäre noch weiter erhöhen, was aber dazu führen kann, dass Webseiten nicht mehr richtig funktionieren. Für diesen Fall bietet Firefox oben links in der Adresszeile einen kleinen Knopf, um vertrauenswürdigen Seiten dann bei Bedarf mehr Rechte zu geben. Um diese Sperren für Drittanbieter-Cookies zu umgehen, tarnen sich immer mehr Werbenetzwerke als Erstanbieter-Cookies, die lange als unproblematisch galten. Apples Browser Safari blockiert daher auch einige dieser Erstanbieter-Cookies. Aktuelle Safari-Browser gibt es aber nur für Apple-Geräte.
Den eigenen Browser für mehr Datenschutz nutzen, das hat Philipp Banse zusammengefasst. Und auch das können Sie nachher auf unserer Webseite nochmal nachhören. Und wir haben direkt die Frage von Herrn Grüßing, der fragt, gibt es technische Möglichkeiten, durch Verwendung eines bestimmten Browsers die eigene IP-Adresse zu verschleiern? Und ist das legal oder gibt es so eine Art Verschleierungsverbot im Netz?
Ja, also ein Verschleierungsverbot im Netz gibt es zum Glück nicht, denn natürlich sind auch Journalisten oder beispielsweise Hinweisgeber auf so einen Schutz angewiesen. Und wer ohne Spurenerkennung online unterwegs sein will, dem kann ich raten, der soll sich mal den Tor-Browser anschauen. Das wird von einem Community-Projekt, von einem Verein in den USA mit betreut. Also das ist eine freie Software und diesen Browser kann man sich runterladen und der verbindet mich automatisch mit dem sogenannten Tor-Netzwerk. Das heißt, meine Anfrage wird so lange zwischen einem Netzwerk aus Rechnern weitergeleitet, bis am Ende keiner mehr weiß, wie meine IP-Adresse am Anfang war. Und das ist ganz einfach nutzbar. Also man installiert sich
das einfach. Ich habe gehört, das ist nicht so anwenderfreundlich. Ich habe es noch nicht ausprobiert.
Ja, also es ist in dem Sinne nicht anwenderfreundlich, weil dadurch, dass es natürlich auf einem Netzwerk von Menschen, die ihre Rechenkapazität dort bereitstellen, beruht, ist es natürlich langsamer. Also Videos oder so etwas sollte man, also macht einfach auch keinen Spaß, damit zu schauen. Aber wenn man sich beispielsweise auf der Seite der anonymen Alkoholiker informieren will und wirklich sicher gehen will, dass ich dort nicht getrackt werde, dann kann man das damit ruhig machen.
Wenn ich da kurz einspielen darf vielleicht. Ja, genau, man sollte vielleicht trotzdem darauf hinweisen, dass in dem Tor-Netzwerk meines Wissens ja die Server, über denen der Datenverkehr läuft, die können ja mehr oder weniger von jedem aufgemacht werden. Das heißt, wenn man wirklich sensible, vertrauliche Daten, irgendwie sowas wie Online-Banking oder so macht, dann ist das unter Umständen nicht empfehlenswert.
Dem schließe ich mich an. Wenn wir mal ins normale Netz, in das allen bekannte Internet schauen, dann ist es natürlich so, dass sie die Internetadresse braucht, die IP-Adresse brauchen, um sozusagen sich dort zu bewegen. Ich will auch noch mal eine, da ist das Verschleiern relativ unmöglich, denn sie müssen ja erst einmal sozusagen kontaktieren und die ja muss wissen, wer sie sind. Es geht ja nicht um die Person, sondern um die dem Anschluss in dem Augenblick zugewiesene Nummer, IP. Eine andere Sache, die ich da noch anmerken wollte, wenn wir immer über Tracking und Überwachung sprechen, dann hat das immer einen Unterton, der etwas mit gläserner Bürger und diesen Dingen zu tun hat. Nur ganz grundsätzlich, im Internet, das Internetprotokoll HTTP ist sozusagen zustandslos. Wenn Sie irgendetwas nachverfolgen wollen, müssen Sie eine Technik nehmen, und da ist das Cookie sehr weit verbreitet, die Ihnen ermöglicht, über Seitenbesucher hinweg zu wissen, was dort passiert ist. Wenn Sie dann mal auf werbefinanzierte Seiten gehen, dann ist es so, dass es nicht nur um die Nutzer selbst geht. Da geht es zum Beispiel auch um das Nachhalten der Information. Wurde eine Werbung überhaupt ausgespielt oder wie lange wurde sie angezeigt? Denn nur dann zahlt ein Werbetreibender zum Beispiel auch Geld. Das heißt, Tracking kann ganz unterschiedlichen Bedürfnissen Rechnung tragen. Es ist nicht sozusagen ein Überwachungstool, sondern es ist ein Nachhaltentool, das anders nicht in diesem zustandslosen Protokoll ansonsten möglich wäre.
Zum Browser noch mal eine ganz praktische Geschichte, Herr Kranich. Sie waren vor einem Jahr bei uns in der Sendung. Sie haben gesagt, nutzen Sie einfach unterschiedliche Browser. Würden Sie das immer noch so empfehlen?
Ja, ich würde es empfehlen, dass man sagt, dass man unterschiedliche Browser benutzt, dass man auch von unterschiedliche E-Mail-Adressen benutzt, die man hat. Und auch ganz wichtig ist, dass überall dort, wo man sich identifizieren muss, ein unterschiedliches Passwort verwendet wird, damit nicht, wenn man einmal eins geknackt hat, viele andere Zugänge hat. Das heißt, je mehr man selbst sich diversifiziert, wenn ich es mal so sagen darf, das heißt unterschiedlich unterwegs ist, desto schwerer ist es, von einem Menschen eben ein tatsächliches Bild zu bekommen, denn diese Werbenetzwerke, die es gibt, die tracken eben geräteübergreifend oder versuchen es geräteübergreifend, sodass es egal ist, wieder ob ich jetzt mit meinem Handy oder da unterwegs bin. Die Gefahr, sagen wir, es wird schwerer, je unterschiedlicher die Geräte sind, aber ausgeschlossen, dass man dann trotzdem was zusammenführt, ist es nicht. Aber
also vielleicht einfach die E-Mail-Adresse von der Oma einsetzen für alles oder den Namen der Oma einsetzen mit einer E-Mail-Adresse, naja, wo man kommerzielle Dinge macht.
Nicht, ne? Nein, das würde ich der Oma nicht antun. Okay. Das hat sie nicht verdient. Aber es gibt ja auch so, sag mal, freie E-Mail-Anbieter, wo ich sage, ich kann mir einmal so eine Wegwerf-E-Mail-Adresse verwenden. Das kann schon auch ein Stück sinnvoll sein, selber, sagen wir, in Richtung anonym geht im Internet nicht, aber in Richtung etwas pseudonymer unterwegs zu sein.
Wir kommen zu weiteren Hörerfragen. Thomas Meinhardt hat das Wort.
Ja, Pseudonym wäre gerade das Stichwort einer Frage. Darf ich auch einen falschen Namen angeben, eine falsche Adresse? Oder ist das schon nicht ganz legal?
Das kommt jetzt ein bisschen auf den Kontext an, wenn Sie was bestellen wollen und dafür nicht zahlen wollen.
Ist schlecht,
dann
ja.
Ist das in der Tat
also
schlecht.
Da darf vielleicht die E-Mail darf eine okay. E-Mail sein, die möglicherweise nicht den eigenen Namen enthält. Aber natürlich muss man seinen Namen und seine Adresse angeben und das richtige Konto, ne?
Ja, also in welchem Kontext wäre nochmal ganz wichtig.
Darf man bei Facebook anonym sein?
Also Facebook hat in seinen AGB tatsächlich niedergelegt, dass sie also dass man nicht mit anonymen Accounts dort sein darf, wo man beispielsweise einen falschen Namen angibt. Und Facebook hat eine Zeit lang sogar eine Kampagne gefahren, wo beispielsweise meine Freunde gefragt wurden, ist das der richtige Name von dieser Person? Ist das wirklich diese Person? Und dann wurde quasi zur Denunziation aufgerufen. Das war ein großes Problem, vor allem auch in Communities, die man vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm hat, beispielsweise in der transsexuellen Community, weil es dort ja Menschen gibt, die sagen, naja, also mein Geschlecht, ich quasi bei der Geburt festgestellt wurde, ist nicht mein richtiges Geschlecht. Vielleicht plane ich auch langfristig eine Geschlechtsangleichung an mein gefühltes Geschlecht. Und die waren eben gezwungen, bei Facebook dann quasi etwas zu sein, was sie gar nicht sein wollen.
Auf der anderen Seite haben sie die Problematik von anonymer rechtsextremer Hetze. Also es ist ein schwieriges Thema mit anonym oder nicht anonym.
Das Problem ist ja, wer unbedingt auf Facebook hetzen will, der kann sich auch Klaus Müller nennen oder Peter Müller oder Peter Meyer und das wird Facebook auf den ersten Blick nicht mitbekommen. Wenn ich allerdings jahrelang dort mit meinen Freunden kommuniziere und nun mal nicht meinen richtigen Nachnamen angeben will, ja, dann wird das bemängelt. Also da würde ich kritisieren, dass das Argument der Klarnamen überhaupt nicht greift. Und da gibt es auch Studien zu, dass Menschen mit Klarnamen durchaus genauso so hetzen, wie als wenn sie mit anderem Namen unterwegs sind. Da gibt es ganz viele Beispiele.
Außerdem denke ich, muss man Obacht geben und sagen, jemand anders, ein anderer Facebook-Nutzer, kann das vielleicht nicht erkennen, aber Facebook hat die Möglichkeiten, auch aus dem, was man macht und was man hat, den Klarnamen sowieso zu erkennen. Also da sollte man sich gegenüber Facebook nichts vormachen.
Die Schulen sind ein großes Thema. Eine Mutter hat 3 Kinder, einer in der Schulband, einer spielt Theater. Das Schulfest Momentaufnahmen, darf die Schulseite solche Aufnahmen ins Netz stellen?
Die Schule ist eine Sondersituation, weil dort auch die Schule selbst entscheiden kann, ob Bilder gemacht werden oder nicht Bilder gemacht werden. Und wenn eine Schule darüber davor informiert hat, dass sie eben von einer Veranstaltung Bilder ins Netz stellen möchte und wir sagen dann, die Eltern nicht widersprochen haben, solange es Gemeinschaftsbilder sind. Von der Veranstaltung her halten wir das für datenschutzrechtlich zulässig. Wenn Einzelbilder sind von einzelnen Personen, bedarf es der Einwilligung. Aber andererseits, die Schule hat auch die Möglichkeit, was gerade jetzt beim Schulanfang auch in Bayern der Fall war, dass es heißt, eine Schule verbietet generell die Bilder vom ersten Schultag. Das kann die Schule rechtlich. Ob es gut ist, ist eine andere Frage.
Eine andere Frage sind geschlossene Gemeinschaften, zum Beispiel eine Wohnungseigentümergemeinschaft, die kann ja 5 oder 50 Mitglieder haben. Die Hausverwaltung stellt dann die Protokolle der Versammlung online Und auch die Adressen, natürlich ist es passwortgeschützt, es können nur die Mitglieder ran. Aber muss das jeder dulden oder kann man da auch als Einzelner widersprechen?
Also bei der Wohnungseigentümergemeinschaft haben alle Wohnungseigentümer das Recht, auch zu sehen, wie sind die Abrechnungen insgesamt, ist jemand im Rückstand oder nicht im Rückstand. Das heißt, das darf kommuniziert werden und wenn die Sicherheitsanforderungen oder Sicherheitsvorkehrungen so sind, dass es wirklich sicher ist, dann kann das auch eine Möglichkeit sein, dass man es praktisch in eine geschlossene Benutzergruppe stellt. Aber die Frage ist, ist das wirklich sicher, wenn ich es nur mit einem Passwort habe, das ich dann eben weitergeben kann? Deswegen machen die meisten es auch so, dass sie das per Post an die Leute verschicken. Und das halte ich für unter dem Sicherheitsgesichtspunkt für deutlich besser.
Per Post ist das Stichwort eines Hörers. Er sagt, er bekommt seine Gehaltsabrechnung immer auf Papier per Post. Jetzt möchte der Arbeitgeber das online verschicken, sozusagen per Mail, nicht geschützt vielleicht. Darf er das?
Wenn es sicher ist, dann denke ich, kann er es machen oder er kann auch sagen, was dann das Bessere wäre. Dass er sagt, er hat es bei sich auf dem Server und gibt eine Zugangskennung, dass jeder sich das selber abholen kann, dann ist das grundsätzlich nicht ausgeschlossen.
Es gibt die Nachfrage, es gibt ja mittlerweile viele Angebote von Banken. Man kann sich einmal einwählen und von dieser einen Bank aus mehrere Bankkonten bedienen oder auch bei E-Mail-Anbietern weitere E-Mail-Adressen angeben, sodass man sich praktisch nur ein einziges Mal ein Passwort merken soll. Oder Facebook zum Beispiel bietet jetzt an, dass man neben dem herkömmlichen Profil ein gesondertes Dating-Profil anbieten kann. Diese aggregierten Angebote, die sehr bequem sind, nützen oder eher nicht?
Ja, also aus Datenschutzsicht ist es natürlich immer riskant, sage ich mal, alle Eier in einem Korb zu haben. Wenn da was passiert, dann habe ich gleich ein richtig großes Problem, ja. Wobei ich sagen würde, es ist nochmal was anderes, wenn wir jetzt beispielsweise Facebook nehmen. Und Facebook bietet ja auch so dieses Login mit Facebook-Account bei zahlreichen Diensten an. Genau. Und wenn wir jetzt beispielsweise ein Bankkonto nehmen, ja. Also wenn es darum geht, sich ein Passwort merken zu wollen und nicht mehr, dann würde ich ein Passwort-Safe empfehlen. Das ist eine Software, die kann ich mir auf dem Rechner installieren. Da habe ich dann ein Passwort, was ich mir merke und habe dann, weiß nicht, meine 30 anderen Passwörter da drin, dass ich sie abrufen kann. Das halte ich aus Datenschutzsicht für viel vernünftiger.
Warum ist die dann sicherer?
Naja, es ist halt so, dass ich nicht einem einzelnen Anbieter vertraue. Wenn ich beispielsweise sage, ich verknüpfe ganz viele Dienste mit meinem Facebook-Account, dann weiß Facebook beispielsweise, dass ich mich auf Tinder rumtreibe und Tinder hat dann bestimmte Informationen aus meinem Facebook-Profil heraus. Und das sind Informationen, die sind erstmal nicht notwendig, dass ich sie eigentlich weitergebe. Eigentlich will ich ja nur einen Account bei einer Dating-Plattform haben, ja. Und da halte ich es für keine gute Idee, wenn es dadurch nicht einen Vorteil für mich gibt, unnötig viele Dienste zu verknüpfen, ja. Also wobei ich sagen würde, es ist natürlich bei einer Bank und einem Bankkonto kann das ganz anders aussehen. Ja? Also ich würde da aber diese Fälle ganz klar unterscheiden.
Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Noch ganz kurz, das ist genau der Punkt.
Ganz kurz.
Es geht um den Vorteil, den man davon sich selbst verspricht. Am Ende ist es ein Problem der Datensicherheit.
Herr Müller, Sie wollten, glaube ich, auch noch.
Genau, bisschen lauter, vielleicht sollte man noch mal kurz darauf hinweisen, also dass gerade das Zusammenfassen von E-Mail-Postfächern ja unter Umständen sehr kritisch sein kann. Also meistens ist es ja so, dass das E-Mail-Postfach so der zentrale Angelpunkt ist, wo die Daten gespeichert werden. Ja, über die E-Mail-Postfächer können auch Passwörter zurückgesetzt werden. Dadurch kann man sich wieder in andere Accounts einloggen. Das heißt, wenn ich hier mehrere Postfächer habe und die zusammenfasse und dann jemand unbefugtes Zugriff auf diesen zentralen Account hat, dann ist das Risiko natürlich ungleich höher, als wenn ich das verteilt mache.
Herr Meinhardt.
Der Autohändler, der in dem Autoangebot PS statt KW schreibt, bekommt es ganz schnell mit Abmahnvereinen zu tun. Frage jetzt von Handwerkern und Vereinen, wenn sie etwas machen, was nicht so ganz der Datenschutzgrundverordnung entspricht, aber im Netz sichtbar ist, hat man dann auch Angst, Ärger mit Abmahnvereinen, Abmahnanwälten?
Nein. Es gibt Gott sei Dank mehrere Rechtsprechungen mittlerweile, die sagt, dass eben Datenschutzverstöße nicht abmahnfähig sind. Datenschutz ist kein Wettbewerbsrecht und deswegen ist es auch so, diese Abmahnungen wegen Datenschutzverstößen sind unzulässig. Wenn so etwas kommt, ist es immer gut, auch die Aufsichtsbehörden zu informieren, damit die dort entsprechend auch einsteigen können.
Hier kommt noch eine Frage zum Thema WhatsApp. Da ärgert sich jemand, dass die Daten, dass WhatsApp Zugriff auf das Telefonbuch hat und gleichzeitig auf die Kontakte hat. Und gleichzeitig hat der Hörer bei WhatsApp abgefragt, dass die Daten, welche Daten WhatsApp jetzt gespeichert hat, und es ist nichts zurückgekommen. Wie kann das sein?
Das ist das System von WhatsApp, dass sie sagen, dass sie die Kommunikationsdaten auslesen, dass sie auch, wenn sie das anschauen, in den Nutzungsbedingungen zugestimmt oder versichert haben, dass sie alle, die sie in ihren Kommunikationen haben, gefragt haben, ob sie das übermitteln dürfen. Ich habe noch keinen gefunden, der es wirklich gemacht hat. Das heißt, wenn man das nicht will, dann ist es auch sinnvoll, einfach diesen Dienst nicht zu nutzen. Es gibt andere tolle Messenger-Dienste, die datenschutzkonform betrieben werden.
Sagen Sie Beispiele?
Zum Beispiel Streama ist ein Dienst.
Man zahlt ein bisschen was dafür.
Man zahlt ein bisschen was, aber dafür bin ich dort auch sicher, der Dienst sitzt in der Schweiz, ich habe das Vertrauen, dass also dieser Dienst meine Daten nicht missbraucht.
Die Klage war aber auch, dass WhatsApp ganz offenbar auf den Auskunftsanspruch nicht reagiert hat. Die müssen reagieren.
Also das gehört auch ganz klar leider zu den Erfahrungen, die viele Verbraucherinnen und Verbraucher mit Facebook machen, dass einfach...
WhatsApp gehört zu Facebook.
Genau, ja. Also das muss man wissen. Facebook, Instagram und WhatsApp sind mittlerweile, also gehören derselben Unternehmensgruppe. Ja, und wenn ich eine Anfrage stelle, dann bekommt man da meistens wenig zurück, weil Facebook sich oft darauf zurückzieht, dass bestimmte Daten eben nicht personalisiert werden würden oder bestimmte Daten eben in einem speziellen Data Center gespeichert werden würden, was nur bei Bedarf abgerufen werden wird. Und ich bin der Meinung, das ist rechtlich so nicht zulässig. Sie müssen Auskunft darüber geben. Ich habe auch gefragt, ob Facebook bzw. WhatsApp mir Auskunft darüber geben kann, wer eigentlich meine Telefonnummer alles abgeglichen hat, damit ich überhaupt weiß, sag ich mal, wie das Kontaktgeflecht ist, was das Unternehmen über mich hat. Da habe ich auch keine Auskunft bekommen. Also ich würde wirklich empfehlen, wenn man sagt, das ist etwas, das ich für mich nicht haben möchte, sich nach Alternativen umzusehen. Neben Threema gibt es übrigens auch eine kostenlose Alternative, die freie Software ist, und zwar Signal. Und ich habe da wirklich sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
Suchmaschinen dienen oft auch zum Generieren von Daten. Welche Suchmaschinen sind dann wirklich trackingfrei oder cookiefrei? Gibt es das überhaupt?
DuckDuckGo, Startpage. Sie zuckern jetzt, weil sie wegen trackingfrei oder?
Dazu müsste man die Unternehmenszwecke dort jeweils kennen. Im Grunde ist es erstmal so, dass die Browser natürlich die Search Histories erkennen und nachvollziehen und auch speichern, damit sie die Crawler entsprechend, also die Roboter, die durchs Netz crawlen und die Webseiten auffinden und sie dann systematisch kategorisieren, dann auch entsprechend ansteuern können, anzeigen können. Das werden alle Suchmaschinen machen. Welche einzelnen Geschäftsmodelle da weiter dahinter hängen, ist immer abhängig vom einzelnen Browserhersteller. Betreiber.
Wenn ich mit dem Handy surfe, werde ich oft aufgefordert, den Standort mitzuteilen. Das ist ja sinnvoll, wenn man vielleicht an der Bushaltestelle steht, aber wenn man eine Gitarren-App zum Stimmen braucht, dann nicht. Wie ist das mit der Standortbestimmung? Soll ich das generell blockieren?
Also aus Verbrauchersicht würde ich sagen, alle Daten, die man nicht zwingend für eine App freigeben muss, alle Berechtigungen, die sollte man blockieren. Also gerade, das ist jetzt ein gutes Beispiel, wenn man eine Gitarrenstimmen-App hat, da ist nicht vorstellbar, dass da irgendwie der Standort relevant ist, dann sollte man das auch nicht freigeben.
Aber die Apps geben ja häufig vor, auf was sie Zugriff haben. Kann ich das ändern? Kann ich das ausschalten? Kann ich da selektieren?
Das kommt ein bisschen drauf an. Grundsätzlich kann man in den Betriebssystemen die Berechtigung für die verschiedenen Apps einstellen und dann auch Berechtigung entziehen oder vergeben. Es kann aber auch unter Umständen sein, dass die App dann tatsächlich die Arbeit verweigert, wenn die so entsprechend programmiert ist.
Richtigerweise sollte man hinzufügen,
dass
tatsächlich immer eine Frage ist, will ich etwas für einen Dienst bezahlen, will ich etwas nicht bezahlen, ist es okay, dass es werbefinanziert ist, dann ist es auch klar, dass das Unternehmen oder der Anbieter bestimmte Informationen, die vielleicht nicht technisch notwendig, aber dann eben für die Finanzierung des Angebots notwendig mit erheben möchte. Wenn man das nicht möchte, muss man sich eben einen anderen Dienst suchen. Das ist auch ein wenig die Freiheit der Nutzer zu sagen, also werbefinanziert, dann ist klar, das ist das Geschäftsmodell, das ist mittlerweile ja auch so, dass, wie das der Nutzer auch beschreibt, angezeigt wird. Man muss es nicht extra einstellen, es wird getriggert von der App selber und man kann es entweder an- oder ausschalten. Und das machen die meisten Unternehmen so. Wenn Unternehmen sagen, ohne diese Daten können wir ihnen diesen Dienst nicht ordentlich anbieten, dann ist das eben so. Dann kann man diesen Dienst, wenn man das nicht möchte, eben auch nicht entsprechend nutzen, wenn er zum Beispiel umsonst ist.
Das ist ja auch die Frage. Würden hier die Datenschützer in der Runde, die Expliziten, würden sie sagen, lieber für etwas bezahlen, anstatt es kostenlos nutzen? Bin ich dann auf der sicheren Seite? Bitte um eine kurze Antwort.
Die Entscheidung muss jeder selber treffen, wie viel ihm seine Daten wert sind. Wenn ich sage, ich will das kostenlos haben und dafür wird mein Standort übertragen und ich will den Dienst haben, ist es gut. Das ist das, was wir mit WhatsApp und was wir mit Streama zum Beispiel angesprochen haben. Wenn ich es datenschutzkonform haben will, muss ich manchmal etwas zahlen. Aber die Entscheidung muss jeder für sich selber treffen.
Herr Müller.
Dem würde ich so zustimmen. Grundsätzlich ist natürlich so, dass sich das mittlerweile eingebürgert hat, dass Dienste über Daten sozusagen bezahlt werden. Und da sollte man vielleicht selber tatsächlich mal drüber nachdenken, ob das so für die Zukunft ein gutes Vorgehen ist.
Frau Nokun, das letzte Wort ganz kurz.
Ja, also es gibt auch datenschutzkonforme Werbung. Also in dem Beispiel der App, es reicht ja, dass ich an Gitarren interessiert bin, um mir gute Werbung zuzuschalten. Dafür braucht man unseren Standort nicht. Und klar kann man für Dienste bezahlen. Ich glaube aber, wir sollten eher für datenschutzkonforme Werbeoptionen uns einsetzen.
Der Marktplatz zum Thema Datenschutz. Der nächste Marktplatz kommende Woche, da dreht es sich um Bezahlfernsehen und Internetartikel. Was kosten Information und Unterhaltung im Netz? Und hier geht es gleich weiter mit Umwelt und Verbraucher. Mein Kollege Georg Ehring blickt unter anderem nach Russland, wo sich ein Dorf gegen die Kohle stemmt. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für die zahlreichen Zuschriften und Anrufe. Mein Name ist Jule Reimer. Ich wünsche noch einen guten Tag.